Wissen Sie alle das Thema von heute Morgen? Es geht um die Sorge. Wir sind in Matthäus Kapitel 6, die Verse 25 bis 34 und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Seht die Vögel, nein, ein bisschen vorher, 25 geht's los. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben. Was ihr essen oder trinken sollt. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seiner Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Haben Sie sich heute Morgen schon gesorgt? Mal ein kurzes Handzeichen. Gab es heute Morgen für Sie schon eine Sorge?
Ich habe eine Sorge gehabt.
Ja, das ist jetzt auch sehr charmant. Also die Sorge gehört doch einfach zum Leben mit dazu. Was würden wir denn machen ohne Sorgen? Was würden wir machen? Wir hätten wahnsinnig viel Zeit. Aber die Sorge, die gehört vor allem zu uns Deutschen einfach mit dazu. Sie ist irgendwie, so stelle ich es bei mir selber oft fest, ein vertrauter Freund. Mit der Sorge kommt man irgendwie zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie immer zurecht. Ja. Sie ist immer irgendwie so da. Sie hat immer eine neue Idee. Dann kann man sich um so vieles sorgen. Das müssen gar nicht die großen Nummern sein. Man kann sich schon ums Wetter sorgen. Letzte Woche meinte eine recht junge Frau zu mir, sie hätte jetzt auf dem Handy nochmal ihren Verlauf angeguckt, wo sie sich in der letzten Woche am meisten aufgehalten hat. Und sie hatte über eine Stunde auf ihrer Wetter-App verbracht. Ja, also in jedem Alter, man kann sich sorgen. Aber wir haben Sonntagmorgens auf die Sorge, finden wir hier vorne im Parkplatz. Ne? Also das sind Sorgen, die wir tragen. Oder auch, was gibt es zu essen? Oder haben wir genug eingekauft? Was ziehen wir denn am Sonntag an? Kann ich das noch anziehen oder muss das in die Wäsche? Und wir leben in der reichsten und ich würde sagen schönsten Stadt Deutschlands. Und wir sorgen uns. Dabei haben wir einen Regenschirm und einen Sonnenhut, also wir müssten eigentlich wegen dem Wetter gar keine Sorge haben. Und wir haben Vorratsschränke, die meisten von uns, manche sogar Vorratskammern, ja, also die ganz luxuriös ausgestatteten von uns. Wir haben eigentlich alles. Und trotzdem sorgen wir uns um so ganz einfache Dinge manchmal, die wie so ein Grundbedürfnis für uns darstellen. Ich habe mich gefragt, wann wächst eigentlich die Sorge am schnellsten? Weil wenn wir die kleinen Kinder sehen, die haben ja so ganz kleine Sorgen. Die haben dann die Sorge, dass sie das Eis nicht kriegen, wenn sie irgendwo vorbeilaufen. Aber eigentlich wächst doch die Sorge immer mit zwei Komponenten. Die Sorge wächst mit Erfahrung und mit Information. Also Menschen, die viel erleben, die haben Vergleichswerte und dann entsteht sozusagen ein Sorgentreiber. Ja? Man hat das schon mal erlebt. Das will man so nicht nochmal haben. Ja? Oder man hat sich informiert und die Information schürt dann eine gewisse Sorge. Ich habe nochmal nachgeschaut, wie die Sorge sich denn so darstellt, jetzt nicht hier bei uns im kleinen Kreis, sondern im Vorfeld zur Europawahl, da gab es diverse Sorgen. Die erste Sorge in Europa war Kriminalität. Man hat sich informiert. Vielleicht hat man auch was erlebt, man weiß es nicht. Aber Europa sorgt sich wegen Kriminalität, wegen dem Klima. Da könnten wir die ganzen Europäer einmal einladen, Matthäus 6 zu lesen. Und die große Sorge Nummer 3 in Europa ist der Einfluss des Islam. Also das sind riesige Sorgen für Europa. Aber wenn man es jetzt mal runterbricht auf Deutschland, da haben wir irgendwie ganz andere Sorgen. Dann merken wir, da gibt es schon eine Abspaltung irgendwie zum komplett europäischen Raum. Und laut ARD ist die große Sorge der jungen Deutschen die Inflation, alles wird zu teuer. Dann die Sorge wegen dem Nahostkrieg, also generell Terror und Krieg ist die Sorge Nummer 2 für uns Deutsche, vor allem für die junge Generation. Und die dritte Sorge ist Wohnraum, dass sie sich nicht leisten können, von zu Hause auszuziehen. Jugend ist depressiv, heißt es dann. So depressiv oder so pessimistisch wie noch nie. So viele Sorgen und das in einer Zeit, wo wir auf alles zugreifen können. Wir nicht wissen, welchen Käse wir im Regal beim Supermarkt nehmen sollen, weil wir so viel Auswahl haben. Die Sorge ist der engste und der treueste Begleiter dieser Zeit und vor allem der jungen Generation. Und die Sorge, die hat irgendwie was in sich, nicht nur, dass sie ständig so bei einem sein will, ja, die hat so einen Magnetismus an sich, nee, sie hat auch irgendwie eine Energie an sich, die entweder bremst, also als wäre es eine Energiebremse, wenn wir mal dieses Wort verwenden wollen, oder als hätten wir irgendwie die falsche Energie intus, hätten wir uns, dann geht es irgendwie so neben raus, so ohne Verstand, ja, dann gibt es so starke Äußerungen im privaten oder auch im öffentlichen Leben, weil die Sorge eben der Treiber ist. Ja. Die Sorge treibt, weil wir uns informiert haben, weil wir was erfahren haben und dann muss das irgendwie für uns mitgeteilt werden. Jetzt haben wir natürlich hier in Matthäus 6 einen interessanten Text. Und da wird irgendwie und auch gesamtbiblisch wird jetzt gezeigt, dass die Sorge wie ein Pendant ist zum Glauben. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel Matthäus 17 anschauen würden, dann heißt es ja da, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg sagen, heb dich dorthin und er wird sich heben. Das heißt, Glaube vollbringt, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, Wunder. Glaube setzt Dinge in Bewegung und Glaube muss nicht groß sein. Glaube hat in sich eine Kraft und eine Veränderungsfähigkeit. Und das wird so über die Sorge in der Bibel nicht erzählt. Im Gegenteil, die Bibel spricht davon, dass die Sorgen oft, ja, ein bisschen auch ein Ignorieren ist von dem, was die Bibel uns zuspricht. Oder wer sorgt, der macht auch Abstriche in Bezug auf dieses Thema Glauben. Sorgen ist, wenn man in die Bibel reinschaut, ein Stück weit auch ein Mangel an Gottvertrauen. Oder Sorgen bezieht mit ein, dass man den, der versorgt, eigentlich nicht im vollen Maße respektiert. Eigentlich ist Sorge auch ein Ausdruck von Mutlosigkeit für das Morgen. Also wir merken, mit der Sorge, da ist irgendwie eine Kraft und eine Energie drin, die macht keinen Spaß. Ja? Und trotzdem ist sie irgendwie da. Und wir können manchmal nicht ohne. Jetzt hat Jesus hier etwas über die Sorgen gesagt. Und er bringt eigentlich drei Komponenten mit, die diese Sorgen in ein neues Licht für uns ziehen sollen, die uns nochmal klar machen sollen, Gott hat einen ganz anderen Blick aufs Leben mit uns. Und Jesus nimmt eigentlich drei Ebenen. Er guckt auf den Menschen, er guckt auf die Schöpfung und er guckt auf Gott selber. Und das, was Jesus jetzt sagt, ist, hast du eigentlich im Sinn, lieber Mensch, welchen Platz du bei Gott hast? Weißt du das eigentlich? Kein Härchen wird von deinem Haupt fallen, ohne dass Gott es nicht weiß. Oder wie wir es vorhin auch in den Texten gehört haben, der alles stehen und liegen lässt, um uns nachzugehen. Dass Jesus den Himmel verlässt, die Heiligkeit des Vaters, um unter uns Menschen wie ein Sklave zu leben, um unter uns zu sein und uns nochmal bewusst zu machen, hey, du gehörst ganz zu diesem lebendigen Gott. Er hat dich gemacht, er hat dich gewollt, du gehörst ihm. Immer wieder diese Zusagen in der Bibel, Gott hat einen besonderen Blick für uns Menschen. Er liebt uns, er ist besorgt um uns. Er hat alles in Bewegung gesetzt, um auf uns zuzukommen. Er hat ein maximales Interesse an uns. Ja, aber irgendwie kommt es nicht an, gell? Das ist ja nett, dass er Interesse hat. Aber manchmal kommt es einfach nicht an. Dass der Mensch für Gott so wichtig ist, dass er uns eine Anleitung gibt, ein Beziehungsbuch gibt und sagt, schau mal, das ist mein Plan mit dir, das sind meine Gedanken zu dir. Dahin gehe ich mit dir, so denke ich über dich. Gott hat immer einen Beziehungsgedanken, wenn er an uns Menschen denkt. Immer einen Sehnsuchtsgedanken nach Gemeinschaft mit uns. Das versucht Jesus klarzumachen. Seid ihr nicht viel mehr? Und Jesus schaut auch auf diese andere Ebene, auf diesen Schöpfungsfokus. Er sagt, schau dir doch mal die Schöpfung an, wie Gott sie versorgt. Wenn du es für dich selbst nicht begreifst oder für dich selbst wenig glauben kannst, ja, dass Gott absolutes Augenmerk auf dich hat und ganz für dich ist, dann guck doch in die Schöpfung und lern davon, weil wenn er sich schon um dieses kleine Zeug so kümmert, wie viel mehr kümmert er sich um dich? Und Jesus geht wirklich in die kleinsten Mechanismen der Schöpfung rein. Gras. Ja, wer guckt sich denn das Gras an? Vielleicht im englischen Garten beim Spazierengehen, ich weiß es nicht, wenn gerade keiner kommt. Aber wer guckt sich den Gras an, das auf dem Feld steht und zum Heu wird? Blumen. Ja, okay, wenn man jemandem eine Freude machen will, dann guckt man sich vielleicht die Blumen eher mal an. Aber tatsächlich die kleinsten Mechanismen der Natur, die zeigt jetzt Jesus in seinen Bildern und sagt, Gottversorgung, Gottesversorgung für dich funktioniert. Gott ist für dich. Das funktioniert. Beispiel Blume. Beispiel Vogel. Beispiel Gras. Also wenn es da funktioniert, wie viel mehr bei dir? Wie viel mehr bei mir? Warum funktioniert es denn in der Natur und bei uns nicht? Weil die Natur cleverer ist als wir. Die hat was verstanden von Gott. Nämlich hat die Natur hat verstanden, dass sie sich nicht selbst gehört. Die Natur weiß, dass sie ist, weil Gott sie gemacht hat. Die Schöpfung ist also in direktem Bezug und in direkter Verbindung zum Schöpfer. Und die Schöpfung, die Natur, die macht keine extra Aufwände. Nee, sie ist, wie sie ist, entsprechend dem, wofür sie geschaffen ist. Sie ist jetzt nicht inaktiv, aber sie ist auch nicht außerhalb ihrer eigentlichen Kraft. Die Natur legt nicht die Hände in den Schoß und sagt, es bringt sowieso nichts, nächstes Jahr nochmal blühen, wozu eigentlich? Ich werde sowieso wieder welken. Nee, die Natur ist unermüdlich, fleißig. Immer dabei, immer dran. Sie plant nicht, sie berechnet nicht, ob das, wie sie jetzt wächst und jetzt blüht, ob sich das wirklich gerechnet hat für die kurze Zeit, wo sie dann in aller Pracht steht. Die Natur weiß von sich, sie ist hinfällig. Sie ist empfindlich. Das weiß die Eintagsfliege, genauso wie ein leichtes Blütenkleid, was jedem Wind eventuell überhaupt keinen Stand halten kann. Die Natur weiß von sich, sie ist nicht von Dauer. Sie weiß, dass Dinge und das Sein kommt und geht. Innerhalb von einem Jahr ist alles durch. Und die Natur weiß von sich, und deswegen können wir wirklich von ihr lernen, dass es keine Lieblingszeiten gibt. Der Vogel kann nicht immer nur fliegen. Der Vogel kann auch nicht immer nur fressen. Das wäre ja mal ein Ding, ha? Ein Vogel, der nur noch frisst und nicht mehr fliegt. Es würde ihm schaden. Es würde ihm als Tier in seiner Schöpfung, wie er gemacht ist, schaden. Die Natur weiß also etwas von sich. Sie weiß, dass sie einen Schöpfer hat und sie weiß, dass sie einem Kommen und Gehen, einem Sein und einem Sterben, dass sie da integriert ist, dass es dazugehört. Und deswegen sagt Jesus, guck sie dir doch an, die Natur. Das funktioniert, die Gottesversorgung. Nimm es doch auch für dich an. Projiziert es doch mal auf dich. Auch wir sind ins Leben gestellt, haben wir es uns ausgesucht? Nein. Aber wir sind Menschen, die wachsen, aufblühen, strahlen, Kräfte verlieren, Trockenzeiten haben, müde sind. Ja, aber das ist doch kein Grund zur Sorge, das gehört doch ganz normal dazu. Und deswegen bringt Jesus diesen letzten Punkt und er zeigt nochmal auf den, der hinter all dem steht. Auf den Versorger, auf den Schöpfer. Er zeigt auf Gott. Er sagt, Gott weiß, was ihr braucht. Er sagt es zweimal im Vers 30, im Vers 32. Gott weiß, was ihr braucht. Er sagt sogar, es wird euch alles zufallen, wenn ihr Gott sucht. Und er endet diese Passage mit, lass doch das Sorgen los. Hast doch nichts davon. Du kannst keinen Millimeter deinem Leben an Verbesserung und an Länge geben, indem du dich an die Sorge hängst. Und dieses Bild, das haben wir ja auch in unserem Wochenvers in Petrus, wirf deine Sorge auf ihn, er sorgt für dich. Aber Jesus sagt es auch an anderer Stelle, kommt, die ihr Sorgen habt, ich will euch erquicken. Oder Paulus auch sagt, Dank alle Zeit für alles, nicht nur für das Gute. Und da bringt jetzt Jesus sich selber ins Spiel und sagt, ich bin derjenige, ich will deine Sorgen nehmen, ich will sie tragen. Ich habe ein großes Interesse an deiner Last. Das ist doch mal was Tolles. Aber jetzt, so habe ich angefangen vorhin, was würden wir nur ohne die Sorge tun? Sie ist ja wie ein guter Freund. Vertraut. Bringt die Dosierungen nur langsam, zögerlich. Ja? Manchmal kommen sie stoßweise, die Sorgen, aber oft bauen sie sich ja aufeinander auf. Und der Gedanke, den Jesus einführt oder einbringen will, ist, ich würde ja so gerne an der Stelle deiner Sorge sein. Ich sage es mal ein bisschen sehr menschlich. Er hat Neid auf meine Sorge. Ja? Er ist eifersüchtig, dass ich mich mehr um meine Sorge mühe und drehe, als dass er diesen Platz haben dürfte. Deswegen bietet sich Jesus an, gib sie mir doch und dann lass mich da sitzen, wo eigentlich deine Sorge sitzt. Gib mir doch die Aufmerksamkeit, die du deiner Sorge gibst. Schenk mir doch die Freundschaft, die du deiner Sorge schenkst. Und dann haben wir so einen leichten Reibungseffekt, ne? Weil die Sorge, die lassen wir uns nicht nehmen, ne? Von keinem. Auch nicht von Jesus, der sagt, ich wäre ja so gern anstelle deiner Sorge. Deswegen trachte, sehne dich, investiere dich doch, bewege dich hin auf das, was Gott gibt, auf das, wer Gott ist. Das ist die Bitte von Jesus, damit ich mehr Platz in dir finde, damit ich mehr Raum in dir und in deinem Leben habe. Und das ist jetzt die Aufgabe, die wir heute, also vor allem ab morgen, Montag, ja, geht's wieder los, die wir haben. Wie gebe ich mit meiner Sorge um? Wie kriege ich es hin, dass meine Sorgengedanken zu Gottes Gedanken werden? Der Paulus hilft uns ein bisschen. Im Römer 12, Vers 2, da sagt er, erneuert euren Sinn, dass ihr wisst, was der Wille Gottes ist. Also wie kann ich meine Sorgengedanken zu Gottes Gedanken verändern, indem ich über meine Gedanken nachdenke. Warum hänge ich gerade an meiner Sorge? Warum ist es mir gerade so wichtig, in dieser Sorge unterwegs zu sein? Warum erlaube ich der Sorge, schon morgens im Bett, bevor ich überhaupt die Zehe von der Decke rausziehe, überhaupt schon die Sorge, dass die schon da sein darf? Warum erlaube ich es ihr? Erneuer deinen Sinn, denk mal drüber nach, sagt der Paulus. Und dann sagt Jesus hier im Vers 33, sehne dich jetzt zuallererst nach dem, was Gottes ist. Aha, also ich darf anfangen, mich, ich sage es ein bisschen komisch, zu überlisten. Ich darf anfangen, wenn die Sorge sagt, guten Morgen, dass ich sagen darf, Moment, hab noch einen anderen Termin, ja, und dann trachte ich und sehne mich und suche ich und orientiere ich mich an dem, der sagt, ich weiß alles von dir. Ich habe maximales Interesse, in deinem Leben präsent zu sein. Ich hätte gern den Platz, den du deiner Sorge einräumst, den hätte ich gern für mich. Und dann beginnen wir dem nachzugehen, was Römer 12, Vers 2 sagt, erneuere deinen Sinn. Prüfe, was ist jetzt das Richtige und vor allem, was ist der Wille Gottes? Nicht, was passt mir gerade gut rein, nee, was entspricht jetzt dem Wesen und dem Willen Gottes? So trainieren wir uns, vielleicht schon ab morgen. So trainieren wir unseren Sinn. Also Sorgen sind unser bester Freund und die junge Generation, die ist voller Sorge, voller Zukunftsängste. Und die Zukunftsangst ist immer die Mutlosigkeit für das Morgen. Und die hat bei jemand, der die Sorge mit dem Glauben tauscht, wenig Chance. Wenig Chance. Deswegen sind die Christen in dieser Zeit so wahnsinnig wichtig. Weil wir wissen, wie die Transformation geht. Wir wissen, wie man aus den Sorgengedanken Gottes Gedanken macht. Weil wir die Worte von Jesus ernst nehmen und uns zuallererst sehnen, nach dem, wie Gott zu uns spricht und der Gegenwart Gottes den Platz geben, der wir eigentlich sonst die Sorge geben. Also wir haben ein bisschen was zu tun für die neue Woche. Es beginnt in uns selbst. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen mit allen Dingen, die unser Herz betrifft, unseren Geist betrifft, unser Leben betrifft. Und wir dürfen uns vor dir ausschütten und du darfst in uns hineinschauen und wir dürfen mit dir gemeinsam dieses Training haben, der Veränderung unserer Gedanken. Du siehst, wie gern wir manche Gedanken pflegen. Aber wie verändernd wir auch werden, wenn wir deine Gegenwart zulassen. Und da bitte ich dich, dass du uns im Kleinen hilfst. Bei jedem kleinen einzelnen Schritt. Gib uns den Mut, der Sorge die Pause zu geben und dich einzuladen, unser Herz und unseren Sinn zu füllen. Amen.